Querraum Talk, der Podcast rund um Immobilien, Bauen und Architektur von Rotonda Business Club und Jung. Hallo Nathalie.
Hallo Anna.
Herzlich willkommen zu Querraum Talk, dem Podcast rund um Immobilien, Bauen und Architektur. Mein Name ist Anna Sebezek, ich bin von Jung.
Mein Name ist Nathalie Bräuninger vom Rotonda Business Club. Und wir sprechen heute über nachhaltiges Bauen, CO2 als neue Währung, KI und Bauwesen und die große Frage, wie machen wir Gebäude wirklich zirkulär? Unser heutiger Gast hat die Antworten. Sebastian Theissen ist Geschäftsführer von List Eco und forscht an der Zukunft des Bauens. Gemeinsam sprechen wir über Gebäude, Ressourcenpässe, graue Energie, die Rolle des KI und darüber, wie Wirtschaftlichkeit und Nachhaltigkeit zusammengebracht werden können. Lieber Sebastian, schön, dass du da bist. Wir freuen uns.
Herzlich willkommen.
Guten Morgen, ihr beiden. Ja, vielen Dank für die Einladung.
Sehr schön. Sebastian, damit unsere Zuhörerinnen und Zuhörer dich etwas besser kennenlernen, haben wir eine Schnellfragerunde für dich mitgebracht. Du kennst die Fragen okay. Noch nicht.
Das haben wir extra so gemacht, ne?
Ja, sehr gut. Was war dein erster Berufswunsch als Kind?
Oh wow, ich glaube tatsächlich, einer der frühesten war mal elektronische Musikproduzent zu werden und daran angelehnt so ein bisschen auch DJing. Und das habe ich tatsächlich auch während meines Studiums noch lange gemacht, bis ich mich dann irgendwann so ein bisschen entscheiden musste.
Okay, spannend. Okay, cool. Wo hast du studiert nochmal?
In Köln, genau hier.
Ah, okay. Und wo hast du dann aufgelegt?
Also ich glaube, der größte Erfolg, den wir damals hatten, war auf dem Lollapalooza Festival in Chicago. Damals sogar noch vor Calvin Harris, da war der noch gar nicht so bekannt. Let Me Take a Selfie kam gerade raus, als die ersten iPhones oder die ersten Geräte echt eine Frontkamera hatten. Und später war ich tatsächlich auch schon mal bei 1 Live hier im 1 Live Moving Mix. Oder auch Tiesto, den man sicherlich kennt, hat uns auch schon mal promotet damals.
Wow, cool. Wenn wir die nächste Party machen, müssen wir auf jeden Fall einladen. Ne?
Ja, lange ist es her, ja.
Zurück zur Schnellfragerunde.
Genau, ja, die Frage beantwortet sich dann wahrscheinlich von selbst. Frühaufsteher oder Nachteule?
Boah, irgendwie manchmal beides, aber tatsächlich gerade wieder mehr Frühaufsteher.
Ja. Okay. Mhm. Womit kann man dich nach Feierabend begeistern?
Boah, ich hätte jetzt als erstes so spontan gesagt Alkohol, das klingt aber so verkehrt. Also so ein Feierabendbierchen mit Kollegen oder in Gesellschaft halt dann nochmal was zusammenkommen und das finde ich immer super. Ist gerade im Sommer, wir haben gerade gesagt, Köln hat jetzt vielleicht städtebildlich nicht so viel zu bieten, nicht so viel Biergärten, aber dann rauskommen und den Leuten nochmal aus der Stadt machen, finde ich dann schon ganz gut. Oder einfach mal mit dem Gravel nochmal rausfahren Richtung Alten Tagebau, da gibt es super Strecken.
Okay.
Das klingt gut. Welches Buch liegt gerade bei dir auf dem Nachttisch?
Tatsächlich lese ich sehr viel von Martin Suter. Den finde ich echt klasse. Und gerade ist es die Biografie, die er von Bastian Schweinsteiger geschrieben hat.
Mhm. Okay. Kaffee, Tee oder Club Mate?
Club Mate auf gar keinen Fall. ich würde schon sagen Kaffee, wobei ich auch Tee ab nachmittags dann schon lieber gerne trinke mittlerweile. Ja.
Okay. Mit welcher Person würdest du gerne mal einen Tag tauschen?
Das ist eine sehr gute Frage. Da fällt mir gar nicht spontan ein. Ich glaube, ich bin erstmal so zufrieden, wie es gerade ist. Vielleicht will ich gar nicht tauschen.
Das ist doch super.
Hast du ein Motto, was dich begleitet?
Ach, auch nicht. Also weiter, immer weiter, wie vielleicht mal Oliver Kahn gesagt hat. Keine Ahnung. Also irgendwie das treibt mich schon so die letzten Jahre immer ziemlich an.
Okay. Ja, ich glaube, das passt ganz gut zu unserem Einstieg, weil du hast ja machst einen spannenden Mix aus Forschung und Praxis im Endeffekt. Was hat dich ursprünglich zu Nachhaltigkeit und Bauökologie gebracht?
Ja, also ich habe ja gerade eben erzählt, ich habe mal angefangen zu studieren, das war ganz lustig. Ich habe irgendwas in Köln gesucht, weil ich hier aus der Nähe auch komme und dann fand ich Energie mal ganz spannendes Thema, noch damals im Erdkunde-Leistungskurs. Mein Vater hat was mit Gebäuden gemacht und habe ich mal eigentlich eingegeben oder gegoogelt, Energie und Gebäude und siehe da, in Köln gab es einen Studiengang, der hieß Energie- und Gebäudetechnik. Wow. Und so bin ich erstmal in diese Branche reingerutscht, habe aber die ersten Semester, war das ja wie eine verlängerte Schulbank, super viele Kurse wie Chemie 1, 2, 3, Werkstoffkunde etc. Und tatsächlich mit dem vierten, fünften ein Semester damals durch das Thema Green Building Engineering nannte sich das. Das war eine Vertiefungsrichtung. Auch die Michaela Lamberts, die hatte das Thema da sehr stark platziert. Sind wir dann, also ich sag schon wir, der Janik Höper, der kommt bestimmt gleich auch nochmal vor in meinem Gespräch, sind wir dann in dieses Thema abgedriftet und dafür konnte ich mich dann so richtig auch begeistern. Also das hat meine Motivation so richtig geweckt und dann bin ich eigentlich an die Ökobilanz gekommen für Gebäude und Bauprodukte und technische Gebäudeausrüstung. Ja, und dann war ich sozusagen drin und seitdem beschäftige ich mich eigentlich sehr stark damit, ja.
Okay, krass. Und du promovierst, haben wir gerade erfahren, ich glaube an der Bergischen Universität Wuppertal und Göteborg,
richtig.
Korrekt? Und Über was? Was machst du da?
Genau, also damals sind wir über die Themen Ökobilanz und weil das so aufwendig war, zum Thema BIM gekommen, also digitale Gebäudemodelle nutzen, wo man die ganzen Informationen eigentlich schon drin haben sollte. Und über das Thema haben wir dann auch Forschungsprojekte gemacht, unter anderem für den Bund und Deutsche Bundesstiftung Umwelt. Und darüber haben wir dann die Annika Mainz-Becker kennengelernt an der Uni Wuppertal. Und die hat dann irgendwann gesagt, Mensch, können noch promovieren. Hochschulen haben ja noch kein Promotionsrecht und nur sehr vereinzelt gibt es da ein paar Professoren, die das dürfen. Und so sind wir dann an die Uni gekommen und haben da dann diese Promotion eigentlich genau zu diesem Thema dann aufgebaut. Wir haben diese Lücke gesehen, einfach diesen krassen Bedarf da mehr zu tun. Und mit Göteborg, das ist ganz lustig, dass wir der Alexander Holberg, der auch zu diesen ähnlichen Themen schon lange was gemacht hat, der ist dann einfach von Deutschland über Schweiz nach Göteborg gegangen und ist sozusagen mein Zweitgutachter dann. Deswegen kommt diese lustige Kombination hin. Wuppertal, okay. Göteborg bringt man jetzt nicht direkt zum Zusammenhang. Genau, so kam das.
Okay, spannend. Und Nathalie hat gerade schon erwähnt, du bist ja Geschäftsführer jetzt mittlerweile von List Eco. Ihr wurde 2022 gegründet. Hol doch unsere Zuhörerinnen und Zuhörer auch gerne mal ein bisschen ab, was ihr eigentlich macht.
Genau, ich hole mal ganz kurz nochmal aus, wie es da so ein bisschen zu kam. Wir haben über die BIM Summer School, die hat nämlich die List-Gruppe sozusagen finanziert und auch an der Uni Wuppertal angeboten. Das heißt, man hat sich gesagt, auf gut Deutsch, wir sparen uns einen Recruiter und machen eine Summer School für Masterstudenten, Studentinnen. Und darüber haben wir dann List kennengelernt. Ich kannte List vorher noch gar nicht und die hatten uns dann auch gesagt, bei so einem Abendevent, wo dann halt diese Arbeiten, die im Rahmen dieser Summer School erarbeitet wurden, vorgestellt wurden, wir suchen da auch jemanden für das Thema Nachhaltigkeit. Ne? Und das Schöne war, das war intrinsisch gewollt. Ne? Alle diese Gesellschaften haben geschäftsführende Gesellschaften, die setzen sich immer hin, streiten über alles, diskutieren über alles. Aber bei einem Thema waren sie sich 2019 wohl sehr einig, dass sie beim Thema Nachhaltigkeit mehr machen müssen. Jeder mit anderen Interessen, Motivationen dahinter. Und dann hat man sozusagen unterm Radar gesucht. Und wir haben einfach genau zu dem Zeitpunkt den damaligen Bauverstand, heutiger CEO Dirk Rieck, kennengelernt. Und habe ich noch gesagt, also erstmal eine Person dafür, na, weiß ich nicht. Und dann habe ich mit Janik gesprochen, mit dem ich halt viel zusammen geforscht, gearbeitet habe. Und dann haben wir gesagt, naja, wir sind noch mit zwei halben Stellen in Forschungsprojekten eingebunden, aber wir hätten da ja theoretisch eine ganze zusammen. Und so kam das tatsächlich. Also es war auch sehr unkonventionell. Man hatte uns die Möglichkeit geboten, es kam gerade Corona, mal ein paar Monate sich hinzusetzen, ein ganzes Konzept auszuarbeiten, wie wir das denn machen würden. Also intern, externes Geschäft, aber auch neue Geschäftsmodelle auszuloten. Und im Rahmen dieser Riesenpräsentation hatten wir damals schon aufgezeigt, 2026 könnte man auch eine eigene Gesellschaft ausgründen und ein eigenes Geschäftsmodell daraus machen. Ja, wir waren kein ganzes Jahr im Unternehmen und sind, sage ich mal positiv jetzt gesagt, so aufgefressen worden mit Anfragen, könnt ihr hier, könnt ihr da, könnt ihr mal in das Projekt reinschauen, könnt ihr mal die CO2-Bilanz von der Tragwerk berechnen etc. Und dann haben wir schnell gemerkt, wir brauchen schon ein kleines Inhouse-Team. Es kamen die ersten Anfragen über die Baugesellschaften in der Gruppe zu Ökobilanzen. Und irgendwann dann war auch der Zeitpunkt reif und Gerd List kam, der sowieso so ein Unternehmer durch und durch ist, meinte, hey Jungs, habt ihr nicht Bock jetzt mit auszugründen, jetzt ist doch eigentlich ein guter Zeitpunkt. Ich war aber genau gerade in Göteborg, ich hatte eigentlich ein Jahr Aufenthalt geplant, hab den dann auf 3,5 Monate in den schönsten Monaten beschränkt, schön die Sommerzeit noch mitgenommen. Während da haben wir das aber Ganze schon angeschoben, auch damals mit dem Jürgen Utz, der sehr stark das Thema jetzt interne Nachhaltigkeit bei uns treibt und haben dieses Konstrukt der List Eco eigentlich, natürlich auch mit vielen anderen Personen bei uns im Unternehmen, skizziert und dann 22 in Köln gegründet, weil wir herkamen. Wir hatten hier unser Netzwerk und seitdem sind 2,5 Jahre jetzt vergangen und statt 2 sind wir jetzt 53 Menschen. Wow. Und sind ein bisschen gewachsen, sitzen jetzt auch an 9 Standorten in Deutschland. Die List hat ja zum Glück eine super Infrastruktur einfach gehabt. Also man war schon Spezialist im Gründen von Unternehmen und wir konnten uns auf das beschränken, was wir gut können. Und das war jetzt mal in aller Kürze die Story, wie wir eigentlich zu List kamen und wie es zu List Eco kam. Und Janik und ich, uns gehören halt auch die Hälfte des Unternehmens. Das heißt, wir motivieren und sind ja ganz, ganz eng damit verbunden. Also es ist wirklich ja auch ein Teil von uns. Das zeigt einfach, wie intrinsisch motiviert wir auch bei diesem Thema sind und auch Lust haben, das nochmal zu verändern und ja, innovativen Ansätzen hervorzugehen.
Ja, mega. Also da von der List euch diese Aufgabe zu geben und die Verantwortung und dass ihr sagt, ihr macht das auch, ne? Da du warst ja wie alt bist du jetzt?
Noch keine 30 war ich damals. Man wusste ja selber gar nicht, wo man sich da so richtig reingibt. Ja. Ne? Ich glaube, das Wichtigste und das ist auch so ein bisschen unser Credo, wenn du die Leute hast, die richtige Motivation haben, ist das fachlich noch gar nicht so entscheidend. Du kannst dir diese neuen Themen super beibringen, wenn du richtig Lust auf Themen hast und wenn jemand da so offen für ist und sich dafür begeistern kann, ist das immer so die Grundlage Nummer 1 und die hatten wir auch. Zudem haben wir ja schon ganz gute Mix aus, wie du gesagt hast, Forschung, Normung, aber auch Praxis eben schon mitgebracht. Wir haben ja immer parallel zur Lehrstuhltätigkeit schon in der Praxis gearbeitet, sehr viel hier in Köln. Ich habe zum Beispiel hier die Messe City Deutz begleitet und da Schadstoffprüfungen 2 Jahre lang gemacht im Rahmen von Zertifizierungsthemen. Und das war natürlich wichtig, dass man weiß, von was spricht man da. Also wir sind immer noch sehr im Detail teilweise unterwegs, nicht mehr ganz so krass wie vor 3 Jahren. Aber das, finde ich, ist immer so ein bisschen unser Credo gewesen, dass wir wissen, von was da gemacht wird, ne? Dass man schon sehr im Detail dabei ist und jetzt natürlich mittlerweile aufgrund der anderen Tätigkeiten eher so ein bisschen High Level. Bei 1, 2 Projekten tauche ich dann auch nochmal ein bisschen tiefer mit rein und
Krass. Klingt auf jeden Fall nach spannenden letzten Jahren. Du hast gerade schon gesagt, jetzt seid ihr eher mehr High-Level unterwegs. Davor hast du gesagt, ihr wart auch viel im Detail. Wenn du das nochmal in einem Satz beschreiben müsstest, welche Probleme wollt ihr konkret lösen oder gerne auch in mehr als einem Satz?
Ja, ich glaube, gerade würde ich sagen, würden wir gerne mehr zeigen, wie wirklich Nachhaltigkeit und ESG-Themen nicht nur regulatorisch weiter vorgeschrieben werden sein sollten, sondern auch, dass es wirtschaftlicher ist, dass es wirklich eine Risikobewertung ist, wo das Einzug erhalten sollte und schon längst auch hat, vor allem in der Finanzwelt, und dass das einfach wichtig ist zu tun und dass wir es nicht mehr nur machen, weil es nachhaltig ist, sondern weil es einfach auch wirtschaftlicher ist. Das ist sozusagen unsere größte Herausforderung und wir möchten natürlich auch in diesem großen Team, wo wir sehr interdisziplinär aufgestellt sind, oh mein Gott, schwieriges Wort, sehr vielseitig aufgestellt sind, in sozusagen allen Gewerken dabei, möchten wir einfach auch ganzheitlich auf so Themen schauen. Ne? Das Wort ist so inflationär genutzt und das sagt jeder, aber wir haben wirklich vom Architekt, Biodiversitätsspezialistin, Ökobilanzexperten, Fördermittelberatung, zirkuläres Bauen, Bauphysiker, alles wirklich dabei, TGA und dann wirklich auf die Probleme so von allen Sichtweisen drauf zu schauen. Das hat man damals immer als integrale Planung, war immer das Wort, was wir damals noch im Studium immer so ein bisschen mitbekommen hatten, was sich da viele auf die Fahne geschrieben haben oder wollten. Aber das hat für mich auch immer bedeutet, dann brauche ich auch alle Menschen, die rund um Bauen und Immobilien und Betreiben halt da aktiv sind. Dafür zählt auch für mich vor allem das FM. Und das war so ein bisschen unsere Vision, die wir hatten. Und es war uns natürlich ganz wichtig, mit neuen Verfahren zu agieren. Also gerade dieses Thema BIM-basiert zu arbeiten, das ist immer noch eine Riesenherausforderung. Wie können wir Modelle wirklich nutzen, um schneller, effizienter Optimierung zu fahren, auch Sachen darzustellen? Weil ich glaube, man kann jetzt die beste und schnellste Berechnung haben, wenn ich nicht in der Lage bin, die Ergebnisse einfach und visuell zu transportieren, dann bringt das gar nichts dem Entscheidungsträger. Den müssen wir eigentlich in Lage zu versetzen, schnell und einfach Entscheidungen zu treffen. Und das ist so ein bisschen auch, was wir versuchen immer, dieses Thema. Wir haben es ganz oft, dass wir einfach neben der CO2-Einsparung auch natürlich die Baukosten aufzeigen. Also was ist wirklich das beste Kosten-Nutzen-Verhältnis? Mit welchem Euro, den ich investiere, habe ich die höchste CO2-Einsparung? Das ist natürlich somit die häufigste Frage, die man gestellt bekommt. Und das kann man natürlich dann noch mit vielen weiteren Themen verbinden aus dem Bereich Nachhaltigkeit. Wie jetzt heute auch das Fokusthema zirkuläres Bauen oder auch dann Ressourcenpass.
Jetzt hast du schon so viele spannende Themen angesprochen. Ich muss jetzt mal überlegen, wo wir starten. Aber einen Punkt fand ich gerade ganz interessant. Du hast ja direkt auch die Wirtschaftlichkeit angesprochen. Und in unserem Vorgespräch hast du gerade auch erwähnt, dass zirkuläres Bauen so einen starken Aufschwung hatte. Dann ist es irgendwie ganz stark abgeflacht. Jetzt geht es wieder ein bisschen bergauf. Meinst du, die Wirtschaftlichkeit ist da der größte Treiber? Oder was glaubst du, woran es liegt?
Ja, schon. Also die letzten 2, 3 Jahre waren natürlich auch schon krisengeprägt irgendwie. Man kam gerade aus Superzeiten, Niedrigzinsphase und so weiter. Und dann kam das neue Thema erstmal Taxonomie dazu. Ich weiß noch auf der ersten Expo, wie viele noch gesagt haben, was ist denn die Taxonometrie? Und dann habe ich erklärt, das hat eigentlich gar nichts mit dem Geodreieck zu tun, sondern das ist tatsächlich ein anderes Wort und eine Klassifikation für Nachhaltigkeit. Und das Jahr später auf der Expo kamen dann viele der gleichen Leute und sagten mal, jetzt haben auch meine Abteilung, ich habe das Wort jetzt ein paar Mal gehört und so. Und man hat richtig gemerkt, wie das eigentlich das Zugpferd war. Weil da ist man natürlich an die Wirtschaftlichkeit oder an die dahin gegangen, wo das Geld herkommt, an die Finanzseite. Das war für mich auch ein bisschen der Gamechanger. Vorher gab es natürlich schon immer Nachhaltigkeitszertifikate und es gab auch schon immer nachhaltiges Bauen und auch Ökobilanz. Und ESG war aber eigentlich, glaube ich, vor 2020 für viele das Einscheibensicherheitsglas. Grüße an Martin Berger, von dem ich immer diesen Spruch geklaut habe. Und erst dann war auf einmal ESG nachhaltiges Bauen so ungefähr. Und zirkuläres Bauen kam auf einmal als ein kleines Hype-Thema mit dazu. für mich aus meiner Sichtweise war es sehr stark geprägt aus den Niederlanden von dem ganzen Thema Madasta, Material Matters und das war natürlich schon lange bei denen vorher ein Begriff, aber dann ist es so richtig nach Deutschland geschwappt und die haben es auch geschafft, muss ich sagen, neben dieser technischen Plattform, die sie eigentlich ist, eine sehr starke Bewegung oder Netzwerk aufzubauen. Auf einmal wollten alle Teil davon sein und mitmachen und es war natürlich auch getrieben durch die Taxonomie, die das natürlich auch fordert und Circular Economy und das war für mich die Hype-Phase, dann ist es sehr stark abgeflacht, ein bisschen durch die Krise, man hat sowas gemacht und verstanden, ist noch alles nicht so reif und Wiederverwendung ist ja richtig, richtig schwer. Wie kriegen wir das denn hin und so? Ja, vielleicht können wir mit Recyclingbaustoffen schon mal arbeiten. Ressourcenpass war groß angekündigt im Koalitionsvertrag. Er ist immer noch nicht da, soll jetzt ein bisschen über die Förderung schon mal eingeschoben werden, ist aber immer noch unklar. Und dadurch ist es für mich auch wieder so ein bisschen abgeflaut. Und jetzt gerade habe ich das Gefühl, hat sich irgendwo vernünftig eingependelt. Ne? Also erst so eine riesen Hype-Phase, dann wieder so ein bisschen ins Tal. Jetzt sind wir so vielleicht wieder so ein bisschen in der Mitte unterwegs. Und man weiß, okay, das Thema ist wichtig und viele Sachen davon werden noch bleiben. Wie zum Beispiel Sekundärstoffanteile einfach erhöhen. Das ist ja auch regulatorisch oder zumindest in der Förderung verankert in der Taxonomie. Und viele wissen, es ist sinnvoll, wir müssen das einfach tun. Genau.
Du hast gerade über viele Herausforderungen gesprochen bei der Umsetzung. Was sind so für dich die größten Herausforderungen? Wie können wir das ganze Thema mehr schieben?
Ja, ich glaube, die größte Herausforderung ist die Informationsweitergabe, weil viele Akteure können nicht ohne die richtigen Informationen was machen. Also beispielsweise Wiederverwendung und Herstellerrücknahmesysteme. Ich glaube, Hersteller würden das gerne mehr machen, neben den ganzen juristischen Themen und die wir natürlich noch haben. Aber vor allem ist es, glaube ich, die Informationsweitergabe. Wenn ich nicht weiß, wo ist das wie verbaut, was für ein Produkttyp ist das genau gewesen, dann ist das schon automatisch sehr schwer. Und dann diese Informationen im Nachhinein oft zu erheben, kostet sehr viel Zeit und Geld. Und das hat eigentlich keiner Lust, gerade auszugeben. Das ist eh schon hart genug. Dann teilweise in den Projekten, die noch wirtschaftlich darzustellen. Und wenn ich dann Pre-Demolition Audits mache, wo natürlich auch wir oder auch andere Leute hinschicken, Fahrtkosten haben, Daten aufnehmen müssen, Fotos, machen daraus ja irgendwie Produktbriefe und so weiter. Das kostet alles viel Zeit und Geld und das ist noch nicht darstellbar. Genau, also für mich ist die größte Herausforderung die Informationsweitergabe sozusagen von der Herstellung des Produkts über die ganzen Prozesse der Planung, den Verbau letztendlich wieder und dann noch wieder Weiterführung in den Betrieb. Ne, viele haben jetzt die Gebäuderessourcenpässe, jetzt fragte mich letztens jemand, was macht man denn jetzt damit? Genau, spannende Frage. Ich glaube noch keiner, der jetzt sich einen erstellen lassen hat, versucht die schon mal gerade wirklich aktiv in Betrieb jetzt des Gebäudes irgendwie zu nutzen. Ich stelle mir das sehr spannend vor, jetzt was damit passieren soll. Ne, die sind ja erst die letzten ein, zwei Jahre entstanden. Also auch die GNB, die das Ganze ja im Zertifizierungssystem verankert hat, hat ja bisher noch sehr wenige bis keine eingereichten Gebäuderessourcenpässe bekommen, weil es ja noch so ein neues Thema ist. Ne? Und da müssen wir uns einfach noch viel mit beschäftigen. Und wenn ich dann die Informationen im Bestand habe, dann braucht ja wieder der Nächste, der umbaut, rückbaut, abbricht, keine Ahnung, der braucht ja dann wieder diese Informationen oder der Hersteller, der sagt, ich möchte diese Produkte zurücknehmen. Und das ist für mich die größte Herausforderung, diese Informationsweitergabe über einen sehr langen Zeitraum, wo sich ja sehr viel ändert bei Immobilien, zu gewährleisten. Und es kann eigentlich ja nur mit digitalen Ansätzen funktionieren. Also es gibt schon viele, die zu uns sagen, eigentlich ist es doch total sinnvoll zu dokumentieren, was haben wir wie eigentlich verbaut. Ne? Also gucken wir mal in die Automobilindustrie, da ist das total klar. Die wissen von ihrem Gebäude, von ihrem Auto ganz genau, was wie da drin steckt, wie das verbunden ist und so weiter. Aber beim Gebäude wissen wir das teilweise gar nicht. Ne? Und also was heißt gar nicht, jetzt wenn man mal jetzt wirklich guckt in den Bestand, aus den 60er oder so, aber jetzt heute haben wir immer noch, finde ich, eine sehr schlechte Dokumentationsbasis oder sie ist auf eine Art und Weise dokumentiert, die uns heute nicht mehr viel nutzt oder wir mit viel Aufwand aufbereiten müssen. Und genau, so ein Ressourcenpass, der auch europaweit wird da als digitales Logbuch von Gebäuden bezeichnet, also von der Europäischen Kommission, da sind die Weichen eigentlich schon gestellt, dass es zukünftig nur noch so gehen kann, dass wir Daten von Gebäuden so dokumentieren, eher als ein Datenformat, ne, anstatt an ganz viel Papier oder Excel-Tabellen so.
Was würdest du sagen, wie ist die Bauindustrie da aufgestellt, dass sie überhaupt, klar, die Dokumentation über die Zeit dann, das ist nochmal ein anderes Thema, aber dass sie überhaupt die initialen Daten zur Verfügung stellen?
Ja, also die Baubranche ist, glaube ich, immer noch die am schlechtesten digitalisierteste Branche überhaupt. Das beantwortet, glaube ich, schon ganz gut die Frage. Und wir kriegen teilweise Anfragen, wo die Kunden, die größere Portfolien haben, uns Adressen schicken. So, mehr ist nicht da. So, ne? Und da weiß auch keiner, dass vielleicht vor 3 Jahren eine PV-Anlage schon doch aufs Dach gemacht worden ist. Und wenn man mal vor Ort sind, ja, das ist doch eine PV-Anlage. Ach so. Also das sind jetzt mal Extremfälle, ne? Die haben, kennen bestimmt einige, die hier auch mal dann zuhören. Es gibt natürlich auch sehr gute Fälle. Also ne, ich will das gar nicht so krass pauschalisieren, es hängt total davon ab. Aber ich würde schon sagen, in Summe ist das schon eher eine sehr schlecht digitalisierte Branche. Man sieht auch daran, dass das Thema BIM, was ja auch mal so ein kleines Hype-Thema war, sich immer noch nicht vollends durchgesetzt hat und auch immer noch große Hürden hat, sei es jetzt vertraglicher Natur oder auch, weil viele kleinere Büros auch extreme Kostenaufwände haben, das erstmal zu etablieren und einzuführen. Und wir sehen auch immer noch, dass auch bei großen Kunden die Modelle oft gar nicht mit den richtigen Anforderungen versehen sind. Also da wurde einfach nicht Architektur gesagt, bitte versuche auch neben der geometrischen Darstellung die Informationen zum Beispiel zu Kostengruppen, zu Materialien und so weiter zu integrieren. Ne? Viele sagen uns aber auch, hätte ich das gewusst, hätte ich das gemacht, ist ja kein Problem. Manche große Büros fangen an mit eigenen Modellierungsansätzen und sagen, das finden wir sinnvoll. Die freuen sich sogar, wenn wir so als Dienstleister diese Modelle 1:1 nutzen können und sagen, jetzt gehen wir damit hin und berechnen mal die Ökobilanz und können sogar mal live reinschauen. Ne? Das finden viele ja super gut, weil die sich sehr viel Mühe gemacht haben, die letzten Jahre aufwendige Modellierungsanforderungen zu erstellen und das in Verträge reinzuarbeiten. Also ich würde sagen, es ist eine sehr hohe Varianz, was wir da an Qualität erleben und ganz viele Projekte werden auch noch ganz klassisch, also 2D planen. Ja. So, ne?
Wie könnte man da einen anderen Standard reinbekommen? Ne? Ich weiß, dass jedes Büro seine eigenen Richtlinien und seine eigenen Modelle baut und Dinge anders hinterlegt im BIM-Modell. Wie würde der Standard funktionieren?
Ja, wir sind ja so ein Land der Normen und Zertifikate. Deshalb hilft natürlich immer eine Norm erstmal ganz gut. Das war auch unser Gedanke schon 2018, wo wir aus Forschungsprojekten eigentlich in der VDI 2552-Reihe, das ist sozusagen die BIM-Richtlinienreihe, wo viele Informationsaustauschanforderungen definiert werden für sogenannte BIM-Anwendungsfälle. Ein Anwendungsfall kann natürlich die Ökobilanz beispielsweise sein oder der Ressourcenpass. Und dann beschreibt man einfach, wer muss wann eigentlich was liefern in diesem Prozess. Wir sind seit 2018 schon an dieser Norm dran. Es gestaltet sich aus unterschiedlichsten Gründen als sehr langwierig. Aber ich bin guter Dinge, dass das dieses Jahr in den Gründruck mal auch gehen kann. Und ich glaube, wenn wir so einen Standard haben, wo auch dann Softwarelösungsanbieter wie jetzt Madasta, Concola, Kala, wie sie alle heißen, sagen können, guck mal, da gibt es diese Norm. Wenn du die Modelle so modellierst, dann ist alles tutti. Wir können das bei uns einlesen und verarbeiten, weil shit in, shit out. Also die können auch nicht mit einem Modell arbeiten, wo keine Informationen zu Mengenmassen drin sind oder Materialien. Damit geht halt nicht viel, ne? Und ich glaube, Norm könnte sicherlich schon mal helfen. Es ist aber sicherlich auch einfach Aufklärung, mehr Integration schon bei Studiengängen. Das sehen wir auch teilweise, dass schon die neuen, die nächste Generation, die danach kommt, das als selbstverständliches Arbeiten wahrnimmt und auch so Innovationen in Unternehmen reinspült. Ne? Die müssen natürlich auch gelassen werden. Und dann die, für die, die natürlich schon alle ja lange in dieser Praxis arbeiten, Weiterbildungsangebote, vereinfachte Regelungen, Möglichkeiten, sich weiterzubilden und vielleicht auch ja zu gucken, was sind jetzt wirklich wichtige Sachen. Ne? Also ich muss ja nicht in jede Schraube da reingehen. Wir werden nicht alle Informationen in diese Modelle packen. Also irgendwie auf ein gesundes Grundmaß einigen. Wie ich gerade schon meinte, Materialien, Kostengruppen, Mengen und Massen müssen da sein. Wir werden vielleicht nicht die Verbindungstechnik im Detail dahinter legen. Das ist sehr viel Aufwand. Vielleicht muss das aus anderen Anreicherung kommen, Stichwort KI, Datenbanken im Hintergrund, die sowas dann anreichern, gerade in frühen Planungsphasen, wo ich diese Informationen eigentlich auch noch gar nicht haben kann. Genau, hier mache ich mal einen Punkt, weil ihr merkt, ich drifte sehr schnell da so ins Detail ab.
Ich würde gerne noch einen Punkt ergänzen, weil du ja gerade auch schon angesprochen hast, Normen, KI und so weiter, sicher alles wichtige Themen, aber ich denke auch da einfach der Austausch. Also jetzt mal aus Perspektive eines Herstellers gesprochen, wir merken das auch selbst, wir haben bei Jung wahnsinnig viele BIM-Daten, die wir zur Verfügung stellen. Wir haben einen Kollegen, der sich fast ausschließlich mit dem Thema befasst, sehr im Detail. Und da hat uns der Austausch über die Jahre einfach sehr geholfen, weil wir sind nun mal sehr designaffin. Wir konzentrieren uns aufs Detail und Schalter und Steckdosen sind unsere Welt. Aber trotzdem macht es natürlich keinen Sinn, die Komponenten in dem Detaillierungsgrad darzustellen. Und da hilft es einfach wahnsinnig, sich dann beispielsweise mit Architektinnen und Architekten, mit Fachplanern auszutauschen und dann einfach zu schauen, was ist denn die Anforderung, welche Informationen müssen rein, Kostengruppen und so weiter, was du angesprochen hast. Und ich denke, so können wir auch alle die Qualität dann einfach steigern von den Modellen.
Ja, Direkt dazu, das soll ja der digitale Produktpass auch ein bisschen regeln oder digitale Materialpässe, was ja auch durch Europa auf dem Weg ist.
Was kannst du da mal erläutern, was das genau ist?
Genau, also es gibt ja im Moment super viele verschiedene Initiativen und Angebote, wie Hersteller ihre Produktdaten veröffentlichen können. Die sind schon eigentlich überfordert und wissen gar nicht mehr, mit welchem soll ich mich jetzt eigentlich beschäftigen. Und sagen viele, ich warte jetzt erstmal ab, was dich durchsetzt, sonst pumpe ich hier super viel Zeit und arbeiten was rein, was später gar nicht Standard wird. Und digitale Produktpässe sind ja jetzt auch ja, über die Europäische Kommission, über unsere europäische Regulatorik auf dem Weg. Sie sind in vielen verschiedenen, also für Bauprodukte, dann auch in sogenannten, ich glaube, das nennen die Taskforces oder so. Und darüber wird dann definiert, welche Informationen soll ich dann zu diesen Produkten bereitstellen. Das geht ähnlich Hand in Hand mit einer sogenannten EPD, einer Environmental Product Declaration. Letztendlich beinhaltet diese schon Umweltinformationen, ist europäisch auch genormt. Das heißt, da hat man schon einen sehr guten, es ist erstmal ein Dokument, aber es ist auch ein Datenformat, was Informationen vor allem zu Umweltinformationen bereitstellt, aber auch nochmal zu anderen. Es kann teilweise auch Informationen beinhalten wie Sekundärstoffanteil oder Inhaltsstoffe. Und diese zwei, ich nenne sie jetzt mal Dokumente, Unterlagen oder auch Datenformate sind für mich dann entscheidend, weil die kann ich dann nutzen von den Herstellern in der Planung oder auch in der Ausführung, weil der Hersteller kann ja nur das bekannt geben, was er sozusagen kontrollieren kann zu seinem Produkt. Er weiß ja nicht, wie das später jemand verbaut. Mhm. Und eigentlich ist ja das super Wichtige zu verstehen, wie ist was miteinander verbunden, wie gut komme ich dran, ist der Aufwand höher, das rauszuholen, muss ich dafür eine Gipskartonwand wieder erst kaputt schlagen, um da ranzukommen. Und deshalb ist dieses Zusammenspiel aus Herstellerdaten mit dann Planung und Bauausführung halt super wichtig. Ein banales Beispiel bei mir ist immer so ein bisschen Lüftungskanäle und eine Dämmung, Isolierung davon. Ist jetzt dran geklebt oder kann die, das passiert selten, nochmal dran gewickelt werden? Aber super entscheidend, weil dann kann ich das super einfach lösen und der Rückbauer hat eine viel einfache Möglichkeit, das Ganze noch zurückzubauen, teilweise sogar ohne Schäden zu verursachen und man kann es besser trennen. So, ne? Das sind ganz einfache, banale Sachen, die aber eigentlich so der Ausführung obliegt. Also das wird meistens ja nicht direkt vorgeschrieben aus der Planung. Und ich will einfach nur verdeutlichen, wie wichtig da das Zusammenspiel ist aus diesen ganzen Prozessen und was ich auch eben meinte, Informationsketten oder Zeitpunkten und Akteuren, die alle über den Bau, später bis in den Betrieb von Immobilien eigentlich verantwortlich sind.
Mhm. Kannst du vielleicht noch ein paar konkrete Beispiele nennen, was ihr gerade im Moment macht? Und also du musst es nicht die Bauherren nennen, oder? Aber ne, was eure Arbeit bewirkt dann in den Projekten?
Ja, also so ein prominentes Beispiel ist Variantenvergleich in frühen Planungsphasen. Aber was ich eben schon meinte, welches Tragwerk, welche Baustoffe helfen mir, CO2-ärmer zu bauen? Das ist natürlich eine beliebte Frage. Im Neubau, im Bestandsbereich geht es sehr stark darum, sich die Bestände anzuschauen, erstmal Daten aufzunehmen, eine Grundlage zu schaffen, zu verstehen, wo steht das Gebäude heute? Mit wie viel Aufwand kann ich das Gebäude wieder auf, sage ich mal, einen 1,5-Grad-Pfad bringen oder klimafreundlich, klimagerechter sanieren und kann ich es auch umnutzen, weil es bringt ja nichts, ein Büro zu einem energieeffizienten Büro wieder zu machen oder nachhaltigen Büro, wenn keiner das Büro braucht. Mhm. Also da kommt natürlich auch die Frage wieder der Umnutzbarkeit mit rein. Das sind Themen, die wir stark gerade im Bestand auch machen. Oft geht es dann auch um Portfolien, also die dann irgendwo verstreut in Deutschland oder auch teilweise in der Welt sind und zu verstehen, wo fange ich jetzt überhaupt an? Also wo habe ich meine schwarzen Schafe jetzt energetisch und CO2-technisch betrachtet? Wo lohnt es sich anzufangen? Das sind so Fragestellen im Bestand. Mhm. Im Neubau kann das auch mal so weit gehen. Da haben wir dann von einem sehr großen Unternehmen, das viele Supermärkte hat, analysiert, was denn ein bestimmter Bautyp aus einem gewissen Baujahr für Potenziale hat, noch aus Rückbausicht. Was geht sozusagen auf die Deponie? Was kann man beiseite legen? Was geht nochmal sozusagen ins Recycling? Das ist natürlich sehr spannend und da konnten wir auch sehr, sehr detailliert mit einem BIM-Scan vorgehen, haben wirklich alle Verbindungstechniken beleuchtet, alles sehr, sehr aufwendig, weil man aber auch mehrere hundert bis zu tausendfach nochmal dieses Gebäude irgendwo hat, in einer sehr gleichen Bauart und dann kann man das natürlich sehr gut für einen Erkenntnisgewinn nutzen. Das wird man nicht bei jedem Einzelgebäude machen können, da brauchen wir schnellere, einfache Verfahren, wo man dann mit Datenbanken arbeitet und weiß, in Deutschland hat man 1970 in dieser Region folgenden Wandaufbau typischerweise gehabt, dass man das schnell anreichern kann und hat dann sozusagen ein thermisches Modell als Grundlage und kann halt verstehen, wo steht das Gebäude, wo kann ich es hinbringen durch verschiedene Varianten. Also mehr Dämmung, PV aufs Dach, Fenstertausch, was auch immer. Die Varianten sind immer gleich. Die Frage ist, was bringen sie, was kosten sie? Und das machen wir sehr viel. Und eins der prominentesten Beispiele war auch immer wieder der CO2-reduzierte Beton oder generell Produkte, die CO2-ärmer hergestellt sind. Ich meine jetzt nicht durch irgendwie einen Zertifikateankauf oder sowas oder Greenwashing, sondern wirklich nachweisbar durch eine Verbesserung zum Beispiel in der Rezeptur oder weil es einfach ein anderes Herstellungsverfahren war oder weil man einen höheren Sekundärstoffanteil verwendet hat. Und da konnten wir dann sehr gut helfen, auch bei uns intern in den Projekten, zum Beispiel da, wo es geht, den CO2-reduzierten Beton einzusetzen statt den normalen. Und damit hat man eine sehr einfache Lösung gehabt. Das hat bautechnisch gar nicht so, hat eigentlich keinen Aufwand gemacht. Wir hatten Projekte, da haben wir das vorgeschlagen. Und 5 Wochen bevor der Beton kam, haben sie es noch geändert, weil die Mehrkosten noch wirklich überschaubar waren. Und das verstehe ich so ein bisschen als unsere Arbeit auch, das aufzuzeigen, zu kommunizieren, zu zeigen, da ist eine Lösung, die kannst du jetzt ziehen. Das bewirkt es, es kostet auch nicht viel mehr. Und viele machen das dann auch. Dann sagen die, ach super, wusste ich gar nicht. Ne? Und das ist auch vielleicht so ein bisschen, was ihr angesprochen habt, die Kommunikation. Hersteller versuchen ja, ihre neuen Produktalternativen auf den Markt zu bringen. Den fehlt aber manchmal vielleicht der direkte Zugang, so in die Projekte, in die Entscheidungsebenen rein. Und wir versuchen natürlich auch sinnvoll, wenn zum Beispiel diese Produkte eine normkonforme EPD haben, also normkonforme Umweltinformationen, die wir verrechnen können, das auch dann aufzuzeigen, was geht damit eigentlich. Mhm. Also das machen wir sehr viel. Und dann die Klassikfragen, wo kann ich Holz einsetzen, wo ist vielleicht bautechnisch nicht so sinnvoll. Bringt es jetzt wirklich was, noch 2 Zentimeter Dämmung mehr drauf zu machen, um noch energieeffizienter zu werden? Aber eigentlich habe ich nur einen größeren grauen Rucksack, also einen höheren graue Emission, die ich dann noch mitschleppe. Also ist das wirklich in der Gesamtbilanz wieder sinnvoll? Und dann gibt es viele, die auch sagen, wie kann ich mein Gebäude zirkulärer bauen? Ne? Also was habe ich für Möglichkeiten? Und wollen das auch mal teilweise echt ausprobieren. Das sind so Spezialthemen. Dann geht es weiter zu Biodiversitätskonzepten, mehr Grünfassaden, aber auch die Außenbereiche, was kann man machen? Also das sind alles so Themen, die bei uns drin sind. Also wirklich, ich sage immer so ein bisschen, wir sind so böse gesagt ein Bauchladen, der alles kann, oder so ein One-Stop-Shop jetzt mal vertriebstechnisch formuliert, der einen rundum abholt und dann noch mit weiter in die Planung oder vielleicht später in die Ausführung auch begleitet. Das macht uns vielleicht auch so ein bisschen aus, dass wir, sage ich mal, nicht nur Luftschloss bauen, sondern auch wirklich das sehr stark bautechnisch bewerten können mit realen Baukosten und sogar in die Ausführung und Umsetzung gehen. Ne? Also nach den Konzepten, die man immer so wunderschön aufzeigt, muss ja dann auch irgendwas passieren und irgendjemand muss es ja dann auch machen. Mhm. Und da kann ich das beste Konzept machen, wenn dann der Standardplaner hingeht und sagt, boah, das verstehe ich nicht oder kenne ich nicht und so, dann macht er doch vielleicht ja Schema F und wir haben nichts dadurch gewonnen.
Lass uns nochmal konkret sprechen über Zirkularitätsbewertung von Tragwerken, technische Gebäudeausrüstung, wie sich das Ganze eben messen lässt und wie sich das auf die Ökobilanz auswirkt.
Sehr gute Frage. Darauf habe ich ein bisschen gewartet. Das Ganze ist sehr spannend, weil Ökobilanz und Zirkularitätsbewertung ist nicht ein und das Gleiche. Die Ökobilanz ist dafür auch eigentlich nicht ausgelegt gewesen. Die betrachtet Baustoffe eigentlich recht einzeln und schaut sich an, was geht in das System rein, was geht am Ende raus. Die Ökobilanz kennt aber keine Verbindungstechniken untereinander. Die versteht auch nicht, dass etwas aneinander geklebt ist oder dafür gab es dann in den letzten Jahren eben eigene Zirkularitätsmethoden. Diese sind aber nicht genormt. Da gibt es einige prominente, wie zum Beispiel den Madaster-Zirkularitätsindex oder auch Konkula hat eine eigene Methodik entwickelt. Die Anja Rosen hat einen Super Urban Mining Index entwickelt. Und die DGNB hat versucht, das Ganze schon mal in einem Rahmenwerk, da waren wir auch dran beteiligt, so ein bisschen auf einen gemeinsamen Nenner zu bringen. Also was ist ein Zirkularitätsindex? Was muss der können? Was muss der messen? Der muss heute den Beitrag messen und der muss zukünftig einen Beitrag messen. Beispiel, heute ein Beitrag wäre, wenn ich Recyclingbaustoffe einsetze, habe ich heute was getan, um Ressourcenschutz zu fördern. Wenn ich heute in einem Gebäude sehr gut trennbare Verbindungsfügungen oder Techniken wähle, habe ich nicht direkt was davon, aber beim nächsten Umbau, wenn der nächste Mieter reingeht oder beim Rückbau oder Abriss, wird es deutlich einfacher. Das heißt, da habe ich dann einen Beitrag. Und das waren so Themen, wo man erstmal diese Zirkularitätsmethoden auf einen gemeinsamen Nenner gebracht hat. Das ist aber im besten Fall, würde ich es als einen Branchenstandard oder einen Marktstandard mal gerade bezeichnen. Ich glaube auch nicht, dass diese Indizes in der Kürze der Zeit, wo wir jetzt was tun müssen, auch dringend, sich so durchsetzen, dass vielleicht mal die Finanzwelt die jetzt irgendwie als KPIs aufnimmt. Deshalb ist es, glaube ich, spannender, darüber nachzudenken, wie schaffe ich es, Vorteile von zirkulären Bauweisen zu übersetzen in eine CO2-Bilanz. Also wie kann das gelingen? Beispielsweise, dass ich durch die Wiederverwendung eines Materials, also ich nehme jetzt einen Klinker, haben wir gerade ein Projekt in Düsseldorf und der liegt da irgendwo rum auf einem Baustoffdepot und den setze ich jetzt 1:1 ein. Klar habe ich nochmal irgendwie ein bisschen Transportweg und die Person, die das da verarbeiten muss, aber der muss ja nicht neu hergestellt werden, neu gebrannt werden etc., sondern der liegt da schon mal. Und dadurch darf ich rechnerisch in den Bilanzierungsregeln diese ganzen Herstellungsprozess auf eine Null setzen. Das ist ein Riesenvorteil, weil alle anderen Materialien diesen großen grauen Rucksack gerade am Anfang durch die Herstellung haben. So, und diesen Vorteil kann ich dann in einer CO2-Bilanz für das Gesamtgebäude natürlich mit verrechnen. Und dadurch kommt das Gebäude in Summe auch auf einen geringeren CO2-Wert. Und den kann ich jetzt sozusagen entweder erst, also als CO2 pro Kilogramm Quadratmeter ausdrücken, oder ich gehe hin und verknüpfe das jetzt mit CO2-Steuer, mit CO2-Bepreisungsmodellen. Es ist die CO2-Steuer natürlich noch ein bisschen mau in Deutschland. Es gibt aber da in Schweden schon deutlich höhere Quoten von, ich glaube, 110 Euro die Tonne oder sowas. Es gibt verschiedene Ansätze, über einen sogenannten CO2-Schattenpreis zu gehen, der auch schon bei der öffentlichen Vergabe jetzt Einzug erhalten hat, zum Beispiel im Land Baden-Württemberg. Die rechnen mit 196 Euro die Tonne. Und plötzlich bekomme ich über das Thema CO2, wo dann schon die Vorteile von zirkulären Bauweisen drin sind, eine ganz andere Handhabbarkeit von diesen Vorteilen, und ich kann sie wirtschaftlich darstellen. Und das finde ich extrem spannend, das darüber auszudrücken, und deshalb auch dieses Thema CO2 als Währung. Ich kann verschiedene Effekte immer in CO2 umrechnen und das darstellbar machen, letztendlich auch in Euros. Also auch das Umweltbundesamt hat schon lange sogenannte Umweltfolgekosten, eine Methodik entwickelt, wie man Umweltfolgekosten berechnet. Und in Extremfällen gehen die, glaube ich, bis zu, ich glaube, es sind fast 800 Euro die Tonne. Eigentlich müsste man heute schon mit 236 Euro pro Tonne rechnen. Das ist sehr, sehr spannend, darüber zu gehen. Gebäude werden, glaube ich, auch ab 2027 in den CO2-Zertifikatehandel mit aufgenommen. Also darüber wird einiges gehen, und das wird sehr spannend sein, da dann eben natürlich auch Baustoffe einzusetzen, die schon mal ein Leben hatten, oder Bestand zu erhalten, weil alles, was schon mal da ist, hat nicht einen neuen CO2-Ausstoß durch die Herstellung und dadurch eben massive Vorteile im Unterschreiten auch von CO2-Grenzbudgets. Na, Dänemark, Frankreich, Niederlande, die haben schon lange regulatorisch vorgeschrieben, wenn du deine Baugenehmigung einreichen willst, musst du darstellen, dass der Bau deines Gebäudes unter einem gewissen CO2-Wert pro Kilogramm liegt. Und darüber habe ich auch eine Lenkungswirkung, die ich ausüben kann, und kann immer in Einklang mit meinen Klimaschutzzielen, die das Land sich setzt, ein bisschen tiefer gehen. So ist Dänemark jetzt gerade schon bei, ich glaube, die haben nochmal verschärft irgendwie auf 6 Kilogramm CO2 pro Quadratmeter. Und das ist sehr spannend, weil da kann ich dann weg von diesen sehr detaillierten wissenschaftlichen Ansätzen, wo keiner so richtig weiß, was ist jetzt dieser Zirkularitätsindex und was sagt er mir, hinkommen zu einer Metrik, die dann wieder verstanden wird auf Finanzebene oder auch einfach in der Immobilienwirtschaft. Ne?
Super spannend, CO2 als Währung. Das heißt, die CO2-Bilanzierung wird in Zukunft genauso wichtig wie eine klassische Kostenkalkulation?
Ja, auf jeden Fall. Man sieht das wieder schon über die öffentliche Hand, da ist es schon vorgeschrieben, es wird kommen. Zudem ist es auch regulatorisch schon über die EU-Gebäuderichtlinie eigentlich vorgeschrieben, dass ab, ich glaube, 27 oder 28 alle Gebäude größer 1000 Quadratmeter CO2-Bilanz brauchen. Grenzwerte werden bestimmt bald auch dann national verankert. Also da wird einiges noch passieren in den nächsten Jahren.
Jetzt gibt es ja wahnsinnig viele Lösungen in den unterschiedlichsten Bereichen. Wie geht ihr denn da im Team vor? Also darf man sich das so vorstellen, ihr habt irgendwie ein, zwei Kolleginnen und Kollegen, die ganz viele Messen besuchen, mit vielen Herstellern sprechen? Oder ist das im Endeffekt, jeder hält die Augen offen und bringt den Input mit ein?
Das ist ein guter Punkt. Tatsächlich haben wir so ein bisschen aus der Historie noch ein paar Herstellerkontakte gehabt, immer schon durch Forschungsprojekte und so. Aber ich glaube, wie du sagst, es war das erste Jahr sehr stark von Veranstaltungen und Messen geprägt, oder auch in Corona noch viele Online-Veranstaltungen zu ESG-Themen, wo natürlich die Hersteller auf einen aufmerksam werden. Und so kamen tatsächlich viele Hersteller auf uns zu. Und wir hatten immer dienstags ein Lunch and Learn. Und ich weiß noch, die erste Zeit waren fast regelmäßig Hersteller bei uns und haben ihre Produkte vorgestellt. Natürlich immer mit harten Anforderungen von uns, dass bestimmte Themen dargestellt werden sollen. Fragestellungen zu EPDs sollten beantwortet werden und so weiter, dass wir auch da sinnvolle Produkte haben und nichts, was irgendwie so ein bisschen marketingtechnisch grün angehaucht werden sollte. Und dadurch haben wir tatsächlich auch bei uns irgendwann angefangen, so eine kleine interne Datenbank dazu aufzubauen, und haben uns auch überlegt, wo kann man diese Produkte einsetzen, was bringen sie, was kosten sie, gibt es schon Projekte, wo das gemacht wurde. So hat das eigentlich angefangen, ne? Und mittlerweile haben wir da ein recht breites Netzwerk, ist auch kein Geheimnis mehr. CO2-reduzierter Beton ist jetzt auch nichts Neues mehr, aber es ist eine super einfache Maßnahme, die, glaube ich, noch öfters gezogen werden konnte. Und ich will jetzt nicht sagen, man soll alles aus Beton bauen, um Gottes Willen, ne? Wir sagen immer, die Baustoffe ihren Stärken entsprechend nutzen, aber wir werden auch nicht jedes Gebäude in Zukunft komplett aus Holz bauen können und das ist vielleicht auch nicht so sinnvoll, uns alle Wälder wegzuholzen. Deshalb muss man dann sehr ausgewogenen Mix finden und schauen, wo setze ich wie die Baustoffe ein. Und Treppenhauskerne oder wahrscheinlich Gründungen werden immer irgendwie aus Beton sein. Da macht es schon Sinn, dann auch schnell und einfach zu optimieren. Mhm. Genau. Dämmstoffe ist auch noch ein Riesenthema, Bodenbeläge. Also es gibt noch etliche andere Materialgruppen, wo man sehr viel machen kann, CO2-technisch. Genau. Mhm.
Wenn du heute, du hast jetzt so ein paar Tipps gesagt, wenn du heute einem Bauherrn, der auf euch zukommt, so einen richtig guten Tipp im Bereich nachhaltigen Bauen geben könntest, was wäre das?
Wenn sie meistens auf uns zukommen, dann sind sie schon bei dem Thema auch dabei. Ne? Also dann hat jemand auch
überzeugen.
Genau, das ist schon mal erstmal gut. Wenn nicht, dann würde ich sagen, machst du nicht nur wegen der Nachhaltigkeit, das ist eine Risikobewertung. Also mag sein, dass gerade so durch das Stimmungsbild, was man auch national mitbekommt und sogenannte Omnibus-Proposal, was da kursiert und wo natürlich jetzt viel so ein bisschen, ja, wieder rückwärts gedreht werden soll, mag erstmal so scheinen, dass das Thema gerade ein bisschen wieder runterfällt, aber wenn man mal in die Finanzwelt schaut und in die Risikobewertung, ist das ganz klar eingetaktet. Ne, also gerade die Messgröße CO2 ist vorgeschrieben, regulatorisch, Banken werden und müssen das strenger bewerten, auch bei Anschlussfinanzierung. Und da kann ich nur den Tipp geben, da genau hinzuschauen, jetzt vielleicht nicht in die Hände zu klatschen und zu sagen, ach cool, Anforderungen werden wieder lockerer, weil jeder, der sich irgendwo natürlich Gelder beschaffen will oder finanzieren will, wird unter diese Anforderung zwangsläufig fallen. Und da gibt es aber auch Möglichkeiten, Chancen, wie jetzt auch gerade sich eine prominente Bankenrunde zusammengetan hat zum Runden das zirkuläre Bauen. Ich glaube, die Meldung kommt jetzt irgendwie nächste Woche oder so raus. Da wird es dann auch mal bessere Finanzierungsbedingungen geben, wenn man unter einem gewissen CO2-Budget baut oder einen gewissen Anteil an Sekundärstoffquoten einsetzt oder auch das Ganze natürlich transparent dokumentiert, zum Beispiel als einen Ressourcenpass von dem Gebäude. Und das wird dann bessere Finanzierungsbedingungen auch bedeuten. Zudem glaube ich auch fest daran, dass man erfüllt dadurch automatisch auch Bedingungen, sei es jetzt der Taxonomie oder man hat eine höhere Wertigkeit. Ne, wenn man das Gebäude im Bestand hält, wird es einem helfen. Aber auch bei der Vermietung und Vermarktung ist das sicherlich ja auch nochmal ein absoluter Mehrwert. Ich kenne gerade viele Situationen, wo Kunden gerade in Bürogebäuden gesagt haben, vor ein, zwei Jahren, das machen wir jetzt vielleicht doch noch nicht so mit, das Thema, lassen wir erstmal beiseite. Und jetzt kommen noch große Unternehmen, die unter CSRD, also die Anforderungen der Nachhaltigkeitsberichterstattung von Corporates eben noch fallen und sagen, ich miete keine Flächen mehr an, die nicht taxonomiekonform sind oder mindestens den Standard haben. Und plötzlich muss Feuerwehr gespielt werden. Ach Mist, können wir noch rückwirkend jetzt irgendwie schauen, dass wir gerade in der Bauphase doch nochmal, also was würde es jetzt bedeuten, da eine Taxonomiekonformität herzustellen? Also das erleben wir auch gerade sehr viel. Und da kann ich nur einen Tipp geben, das Thema jetzt trotzdem ernsthaft weiter zu behandeln, da weiter mitzugehen und sich jetzt vielleicht nicht zurückzulehnen und zu sagen, ach wunderbar, jetzt haben wir mal 2, 3 Jahre ESG gehabt und jetzt wird es wieder so ein bisschen weniger. Viele Große ziehen auch da einfach durch, also mit denen haben wir auch dazu gesprochen. Die haben jetzt so viel Personal, Strukturen, Standards aufgebaut,
ja.
Das alles in Müll zu schmeißen, wäre ja total irre. Und es ist auch ein bisschen eine Frage der Haltung. Also wie positioniere ich mich auch als Unternehmen? Wir als Listgruppe fallen ja auch noch nicht direkt runter. Wenn jetzt alles so durch das Omnibus-Proposal durchgehen sollte, haben wir natürlich auch ganz klar gesagt, wir werden das genauso durchziehen. Ne? Andererseits sitzt der Jürgen Utz jetzt hier und wird mir was anderes erzählen. Das sind so die Themen, die ich dazu gerade im Kopf habe. Ja.
Ich finde, das sind schon super abschließende Worte. Wir kommen auch schon langsam zum Ende unseres Podcasts. Und wir haben zum Abschluss aber noch einen Satz für dich mitgebracht. Vielleicht kannst du den einmal vervollständigen. In 10 Jahren ist die Bauindustrie
hoffentlich deutlich digitaler aufgestellt und hat stark ihren CO2-Fußabdruck nochmal reduzieren können, ja.
Okay, kurz und knapp zusammengefasst.
Ja. Okay, vielen Dank. Möchtest du unseren Zuhörerinnen und Zuhörern noch irgendwas mit auf den Weg geben?
Oh, nee, also ich glaube, ich habe schon so viel gesagt. Da waren so viele Zwischenbotschaften vielleicht schon drin. Ich kann sagen, nur noch mal ein bisschen Mut, das Thema weiter anzugehen, weiter dran zu bleiben, auch wenn das regulatorisch gerade nicht so scheint. Das wird sich lohnen.
Ja.
Ne, alle Gebäude, die jetzt vielleicht auch in Projektentwicklungen sind oder in Bauphasen sind, das dauert ja auch noch was. Und bis die dann fertig sind und die Bedingungen, die dann gelten, die müssen wir schon mindestens treffen. Also vielleicht nicht immer nur auf die Bedingungen heute und Standards schauen, sondern auch auf das, was wissen wir schon, was in Zukunft kommen wird und sich darauf vorbereiten. Ne? Stichwort auch Klimawandel, Anpassungsmaßnahmen, nicht nur Klimaschutz, sondern auch Klimawandelanpassung und natürlich die ganze andere Batterie an Themen, die noch rund um nachhaltiges Bauen, ESG dabei sind. Heute ging es ja sehr stark um CO2 und zirkuläres Bauen. Da ist natürlich noch viel, viel mehr, was dazugehört. Da muss man, es ist komplex, man kann nicht eins nach dem anderen machen, das Thema jetzt check und dann machen wir nächstes Jahr mal das Thema check. Mhm. Da sind halt starke Wechselwirkungen und man muss sich damit beschäftigen und es lohnt sich da anzufangen und reinzugehen. Ne?
Total. Wie war nochmal dein Motto vom Anfang?
Weiter, immer weiter.
Weiter, immer weiter. Ich finde, das passt sehr, sehr gut. Von dem her, vielen Dank, lieber Sebastian. Weiter, immer weiter. Viel Erfolg bei eurer weiteren Arbeit und vielen Dank, dass du da warst.
Vielen Dank für die Einblicke.
Ja, danke auch an euch.
Jetzt bleibt uns eigentlich nur noch eins zu sagen. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Und wenn ihr uns zu dieser Folge etwas mitteilen möchtet oder auch einfach nur so, sei es Lob, Kritik, eure Gedanken oder wenn ihr ein Thema oder einen Gast habt, den die Immobilienwelt unbedingt hören und kennenlernen sollte, dann schreibt uns gerne. Am besten erreicht ihr uns unter talk@rotonda.de oder talk@jung.de. Bis zum nächsten Mal. Wir freuen uns, wenn es euch gefallen hat.